Christian Gerz bei More Martin. Wir reden über die Oscars 2019 und beginnen mit der ersten Kategorie, nämlich dem besten Film. Und da beginnt es alphabetisch mit Black Panther, dem Marvel-Superheldenfilm.
Da darf man wirklich überrascht sein. Nicht darf man, da ist man überrascht, glaube ich, auch der Filmfan, weil es zum ersten Mal ein Superheldenfilm ist, der in dem besten Film auftaucht von Marvel. Ist aber auch, finde ich, ein Kriterium für den Film, was für den Film spricht. Ich finde es nach wie vor, ich bin ein großer Fan, ist ein toller Film, aber Überraschung.
Vielleicht ist es auch so, bei den Oscars sind ja in Amerika und sonst, wo die Zuschauerzahlen zurückgegangen sind. In Amerika beispielsweise von 45 Millionen auf 25 Millionen und durch so einen Superheldenfilm und auch so richtig einen Film, der abgegangen ist und über den man heute noch spricht. Und wenn der unter den Top Ten ist wie Black Panther.
Vielleicht ist das ein Kriterium gewesen, ne? Warum der da auf einmal auftaucht.
Zum ja, natürlich, dass genau. Man dann noch in bestimmten technischen Kategorien den Film da jetzt auch hat, weil man dann damit ein bisschen, mit Speck fängt man ja Mäusen. Und das ist dann nicht die Disney-Maus, sondern das ist dann die Black Panther-Maus. Und dann sollen auch junge Zuschauer und junge Hörer sich dann wieder für den Oscar interessieren, dass der dann für sie auch relevant ist. Der wird wahrscheinlich nicht den Preis bekommen, aber es ist wichtig, dass dann auch mal wieder so ein zuschauerkräftiger Film da in der Auswahl ist und nicht bloß irgendwelche Sachen, die 5000 Leute nur gesehen haben oder die irgendwie nur 10 Millionen eingespielt haben. Das ist zwar auch ganz schön, aber das trägt also nicht zur Relevanz dann des Oscars bei, weil das ja eigentlich dann der Höhepunkt des Filmjahres ist. Und es geht weiter mit Black Clay Clansman von Spike Lee. Genau. Und der lief schon im vergangenen Herbst und war ja auch in Cannes.
Ich bin auch ein großer Fan von Black Clay Clansman, genauso heißt er, von Spike Lee. Ist ein toller Film, der eine tolle Atmosphäre, einen tollen Rhythmus, ein tolles Bild hatte mit zwei tollen Hauptdarstellern. Für mich gehört er auch da rein, wie gesagt, aber es ist sicherlich mit Außenseiterchancen, glaube ich.
Und jetzt eigentlich nur, damit das Feld ein bisschen aufgefüllt ist und wie gesagt, wieder ein populärer Film jetzt im Musikbereich, nämlich der Queen-Film Bohemian Rhapsody. Ja. Und der wird sicherlich die Queens-Fans dann die Daumen drücken lassen vor den Fernsehgeräten oder im Netz, dass man dann denkt, also wow, hier jetzt ist, und Rami Malek hat ja auch den Golden Globe bekommen als Freddie Mercury und das ist ja praktisch auch ein Film über Freddie Mercury und Queen und jetzt nicht nur alle vier gleichberechtigt, also denn die anderen drei waren da glaube ich nicht so herausgefordert und herausgestochen wie jetzt. Wie jetzt Freddie Mercury. Also Rami Malek als Freddie Mercury.
Ja, ich glaube, die Qualität messen viele allein an der Darstellung des Rami Malek als Freddie Mercury. Für mich reicht das für einen guten Film tatsächlich nicht aus. Ich meine, na klar, berührte Queen auch die Herzen vieler Musikfans und deshalb ist man gespannt gewesen, wie halt die Biografie oder die Lebensgeschichte hinter diesem hinter der Hauptfigur Freddie Mercury aussah. Als Film, muss ich ganz ehrlich gestehen, hat er in dieser Liste überhaupt nichts verloren. Finde ich, weil er überhaupt keine anderen Aspekte, keine Neuigkeiten, der ist nicht innovativ in irgendeiner Art und Weise. Die Kamera ist nicht besonders toll. Die Geschichte ist auch bemüht um halt Authentizität. Das heißt, dass man der Figur nahe treten will, obwohl man letztendlich mittlerweile weiß, mit ein bisschen Abstand, dass vieles davon nicht stimmte. Für mich eine Überraschung und deplatziert.
Wenn es vielleicht eine Kategorie dafür gäbe, dann müsste es heißen, bester Jukebox. Film, denn das ist er ja. Also mit den ganzen Hits, die da abgespielt werden, es ist ja nur eine Anreihung von Hits in irgendwelcher Form und aber noch immer erträglicher als Mamma Mia, der Gott sei Dank in keiner von diesen Kategorien irgendwo auftaucht und wo man auch dachte, das war zweite Liga, also da war der erste dann wenigstens dahin besser, dass dann wenigstens die Songs passten. Ja. Dann kommen wir jetzt weiter in eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Welt, nämlich The Favorite von Yorgos Lanthimos.
Super.
Der Film mit den drei Frauen, der Königin und den beiden Damen, die ihr zuarbeiten oder die Intrigen und Machtspiele, die dann da stattfinden. Und das ist also wirklich ein Leckerbissen für Leute, die sowas gerne haben. Und das erinnerte mich an einen Film von 1982 von Peter Greenaway, nämlich The Droughtman's Contract, Kontrakt des Zeichners.
Genau.
Der war genauso auch schön gegliedert, war auch ein bisschen herzlos manchmal, also sehr kalt, aber trotzdem, die Geschichte war auch wieder so toll fotografiert mit den Kostümen und alles, aber hat dann Anfang der 80er Jahre den ganzen Zynismus damals schon in England so bloßgestellt, versucht auch so ein bisschen das in die Aktualität. Natürlich, die Engländer sehen dann da, glaube ich, noch ein bisschen mehr drin als unser einer vom Kontinent, die jetzt dann noch ein bisschen das mit einer Distanz sehen.
Ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass dieser Film auch in der Liste auftaucht. Für mich völlig zu Recht, weil ich auch ein großer Lanthimos-Fan bin, der The Lobster und Co. tolle Filme gemacht hat. In diesem Fall ist, wenn Sie tatsächlich über 200, 300 Filme im Jahr sehen, sind Sie immer wieder froh, wenn es so eine Überraschung gibt. Und Sie erwarten nicht viel, gehen ins Kino und auf einmal sehen Sie allein so eine Froschaugenperspektive. Das heißt, alle Bilder von dem Lanthimos, ursprünglicher Grieche, die sind sehr aufgeladen. Man sieht dann sehr, sehr breite Einstellungen. Es ist alles etwas verzerrt. verzerrt, also was auch die Geschichte so ein bisschen wiedergibt. Ich fand den Film sehr, sehr fantastisch, weil er auch einfach neu und innovativ ist und insofern halt für mich eine völlige Berechtigung in der Reihe.
Und vor allen Dingen die Perspektive muss man ja auch wissen. Das war das 17. Jahrhundert. Da waren die Verhältnisse was ganz anders, da waren die Kleidung ganz anders, überhaupt die sozialen Verhältnisse, was ja auch dargestellt wird. Also da wird ja kein Blatt vor den Mund genommen, da wird also nicht gezeigt, dass es auch dreckige Ecken von England gab und auch manche Sachen nicht so schön waren. Und auch sonst, also selbst in der Oberklasse, also manches nicht ganz so schön ist und so, ist vielleicht gut gepudert und ähnlich angezogen, aber sonst darunter. Da konnte man ja auch gewisse aktuelle Aspekte rausnehmen. Nur, das werden dann, wie gesagt, auch die Briten werden da mehr draus sehen oder zwischen den Zeilen, was wir als Kontinentaleuropäer, die nicht Englisch sind, da gar nicht mitnehmen könnten, was jetzt auch in englischen Kreisen ganz anders diskutiert würde und natürlich, aber allein auch schon wegen der Kostüme und all diesen ganzen, also drumherum, ist selbst also für einen Nicht-Engländer ist das also etwas fürs Auge und für die Ohren und überhaupt, also wenn es jetzt den kommenden Film, den wir gleich besprechen, nicht geben würde, dann wäre das also der Favorit.
Ja, muss ich gestehen, auch meiner tatsächlich. Wenn es nicht noch einen besseren gäbe, ne? Also der Feind des Guten ist immer der bessere. In diesem Fall sicherlich reden wir beide von Green Book. Die schöne Geschichte über den mit 40er Viggo Mortensen, der mit einem sehr talentierten schwarzen
Mahershala Ali, der jetzt schon den Oscar für Moonlight bekommen hat.
Genau, auf Reisen geht, der ein Pianist ist und die beiden versuchen sich langsam anzunähern, obwohl sie auf zwei grundverschiedenen Welten kommen und dann in die Südstaaten reisen, wo Mahershala Ali Konzerte geben soll. Es entsteht eine Männerfreundschaft mit wirklich tollen Bildern, mit einer tollen Musik und mit zwei tollen Hauptdarstellern. Mein Favorit für Oscars 2019. Ich bin gespannt, ob er ihn auch bekommt, ob die Academy auch so mutig ist. Man darf sehr gespannt sein.
Das ist natürlich, also wir werden ja jetzt den kommenden Wochen heiß gemacht, weil das natürlich auch so ein bisschen auch eine Werbeveranstaltung für die Filme ist, die nicht gewinnen. Es ist aber trotzdem eine Werbung, weil die dann auch noch mal vorankommen, weil ja über alle noch mal gesprochen wird.
Ja.
Dann jetzt zu dem Favoriten, der auch eigentlich Favorit für Foreign Language, also für nicht-englische Filme ist, nämlich Roma von Alfonso Cuarón. Und da braucht man eigentlich gar nicht viel drüber zu sagen. Ich glaube, den mit der Foreign Language, also mit Nicht-Englisch, hat er schon in der Tasche.
Ja, glaube ich auch.
Und wenn er jetzt also nicht bester Film sein sollte, also Herr Cuarón hat schon die vergangenen Jahre so viel abgeräumt, also Oscars im Schrank dürften da nicht selten sein.
Das auch, zumal Netflix-Produktion, Klammer auf, Klammer zu, darf sich also jeder noch zu Hause anschauen. Für uns auch, glaube auch von mir besonders eine dringende Sehempfehlung, eine schöne Geschichte aus dem Mexiko der Ende der 60er Jahre, sicherlich mit einem großen autobiografischen Touch, glaube ich. Es geht um ein Hausmädchen, was in einer Familie mit mehreren Kindern aufwächst. Dringende Sehempfehlung, hervorragender Film.
Dann haben wir A Star is Born. Mit Lady Gaga und Bradley Cooper, wo der Bradley Cooper jetzt auch noch Überraschung auch noch Regie geführt hat und ist jetzt nicht der total tiefgängigste Film, aber er hat seine Sache solide erledigt und ich glaube, mehr als solide ist der Film dann auch nicht.
Für mich auch eine Überraschung, warum er da auftaucht. Es ist ein guter Film, keine Frage. Ich habe den sehr, sehr gerne gesehen. Allein aber auch, weil die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Bradley Cooper und Lady Gaga einfach stimmt. Erst wird seine Geschichte, dann wird ihre Geschichte erzählt, die ineinander verzahnt ist. Es ist toll erzählt. Das hat Bradley Cooper in seinem Spielfilmdebüt, darf man nicht vergessen, hervorragend gemacht. Ich finde, ein paar Mal zu oft ist er irgendwie mit nacktem Oberkörper da zu sehen, das hätte er nicht gemusst. Ja? Sein Auftritt da, so ein bisschen sich zu präsentieren. So ein bisschen
Macho-Gehabe.
Macho-Gehabe auch, das stimmt. Er wird bei weitem keine Chancen haben, glaube ich. Ich war schon sehr überrascht, warum der so viele bei den Golden Globes abgeräumt hat. Aber für mich wirklich kein Favorit.
Musste er auch nicht sein, aber auf allen Ebenen haben die abgeräumt. Also er darf demnächst nochmal wieder Regisseur sein, weil er war ja jetzt erfolgreich.
Ja, genau.
Zwar mit beschränkten Mitteln, aber man kann ja auch mit beschränkten Mitteln gut abschneiden und was Gutes abliefern, wenn man seine Grenzen kennt und sich dann auch nicht überfordert oder auch nicht die Zuschauer überfordert.
Siehe Roma.
Weil man dann, könnte er nicht und das muss er auch nicht. Also das ist erwartet von Bradley Cooper nicht, dass er sowas wie Roma oder Gravity oder ähnliches Green Book auf die Leinwand bringt. Das erwartet niemand von ihm. Und dann schließlich haben wir noch Vice von Adam McKay und der ist ja auch schon durch gute Polit- oder Wirtschaftssachen aufgefallen, gerade The Big Short und ähnliche Sachen, wo man echt gedacht hat, wieso gibt es nicht häufiger solche Filme, die jetzt die Finanzkrise oder ähnliche wirklich windige Wirtschaftsgeschichten so kompakt auf den Punkt bringen, dass es auch der normale Mensch versteht oder die Leute nicht total verwirrt aus dem Kino kommen, weil es so anstrengend war. Es gab ja auch zum Beispiel Margin Call über die Wirtschaftskrise. Damals war es dann auch so, dass viele Leute darauf rausgegangen sind. Ja, da waren so viele Fremdwörter, da sind Begriffe. Also ich stelle nicht jedes Mal die Telebörse ein bei NTV, also für die Leute, die das dann nicht machen. Mhm. Die sind dann, glaube ich, ein bisschen überfordert um die Begriffe und überhaupt, wie die Wirtschaft in der Hinsicht funktioniert und dass das alles nicht so toll ist, wie es dann im Wirtschaftsfernsehen dann dargestellt wird.
Weiß ist übrigens auch im Wettbewerb, meine ich, außerhalb der Konkurrenz auf der Berlinale zu sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin sehr gespannt.
Da geht es natürlich darum, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da geht es darum, dass das ja über die Bush-Ära geht und natürlich aus der Perspektive der Trump-Ära.
Genau.
Dazwischen gab es zur Erholung die Obama-Ära, die ist jetzt nicht für solche Geschichten so dankbar, aber natürlich, weil man ja jetzt auch einen Spiegel setzen will auf die Trump-Ära und da dürfen dann natürlich Adam McKay und dann seine super Darsteller hier Sam Rockwell und Christian Bale und ähnliche Leute und Amy Adams und wie sie alle heißen, da mal zeigen, weswegen ihnen man eigentlich wieder eine Trophäe in die Hand drücken könnte, weil die das dann auch wirklich auf einem Niveau machen, wie man auch Politik dann auch verstehen kann und dann nicht nur die Faust in der Tasche hat, wenn man jetzt über die Bush-Ära redet und dann vielleicht nicht so nur mit Agitprop dann bedient wird wie bei Michael Moore, der jetzt gerade im Kino läuft, sondern wirklich auch ein bisschen tiefgängiger. Und
dein Favorit für den wichtigsten Oscar dieses Jahr? Bester Film?
Mein Favorit ist Green Book.
Okay, mein auch.
Also den werde ich mir auch mehrmals angucken und das also mein Geld ist auf Green Book.
Schön.
So, jetzt nächste Kategorie. Mhm. Bester Regisseur.
Ja.
Normalerweise sind ja auch die europäischen Filmpreise, also bei den Festivals in Berlin, in Cannes und in Venedig sind ja sehr regisseurbezogen. Während ja der Oscar ist ja mehr so produzentenbezogen oder auch bester so Schauspielerbezogen und ähnliche Sachen.
Genau.
Und da fangen wir jetzt wieder an mit Roma von Alfonso Cuarón. Ich glaube, da haben wir jetzt vorhin auch schon genug drüber verloren, dass man da nicht mehr viel drüber sagen muss, außer dass man sich den angucken soll, entweder im Netz oder wenn sich dann in 2 Jahren dann die Möglichkeit ergibt in irgendeiner Programmkinoreihe oder sowas, wo es dann heißt, irgendwie super Filme, die sie noch nicht auf großer Leinwand gesehen haben, reingehen.
Ja, was haben wir da? Wir haben Alfonso Cuarón für Roma, Spike Lee, Black Klansman, Adam McKay für Vice, Giorgos Lanthimos für The Favourite und Pavel Pavlikovsky für Cold War. Also für mich ist es relativ klar, muss ich sagen. Also wenn die Academy wird niemals den Mut haben, Spike Lee einen Oscar zu geben für Black Klansman. Deshalb wird sich zwischen Cuarón und Adam McKay, glaube ich, entscheiden. Lanthimos sicherlich als Grieche wahrscheinlich auch nicht, obwohl sein Film wirklich hervorragend ist.
Und vor allen Dingen der Pavel Pavlikovsky darf froh sein, der hat ja europäischen Filmpreis, der hat in Europa alles mitgenommen, was irgendwie auf dem Tisch stand und man irgendwie da abräumen konnte.
Ja.
Und der ist überhaupt froh, dass er da jetzt in dem Mix drin ist und dann der wird sich auch nicht als Feldauffüller fühlen, sondern da wird jeder Pole wird froh sein, also wir waren dabei.
Genau, richtig. Ja, das aber Außenseiterchancen, ne?
Ja, aber trotzdem, das macht ja an der Qualität des Films, also dass dann die vielleicht Leute denken, also ich habe den noch nicht gesehen, ich muss den sehen.
Stimmt,
könnte sein. Und er ist, wie gesagt, sehenswert und nicht nur wegen der Hauptdarstellerin, die jetzt nicht für den Oscar nominiert ist.
Favorit?
Cuarón. Und dann natürlich Adam McKay, also genauso wie bei dir. Also jetzt zur besten Hauptdarstellerin. Yalitza Aparecido von Roma, wahrscheinlich Außenseiterchancen.
Ja.
Dann jetzt meine Favoritin, Glenn Close mit The Wife, also die Nobelpreisträgerin. Und die ist einfach reif, sie wurde jetzt, und vor allen Dingen, weil Meryl Streep ist jetzt nicht im Wettbewerb. Also Meryl Streep kann sie nicht schlagen. Sie hat ja die vielen Emmys und sonstigen Preise irgendwie abgeräumt, während Meryl Streep ja die Oscars alle mitgenommen hatte oder die Oscar-Nominierung. Und ich möchte wetten, Glenn Close ist diesmal dran, selbst wenn es vielleicht nicht die beste Vorstellung ist und irgendwie Olivia Colman ist dann zu britisch und vielleicht zu schwierig und sie hat ja auch schon einen Golden Globe, also zum Trost hat sie ja noch schon was auf dem Tisch stehen, dass man da nicht sagen kann, sie werde zu kurz gekommen.
Deshalb muss man ganz kurz mal irgendwie, in welchem Wettbewerb sie sich befindet. Ne? Also ich meine, die glaubt auch, dass Glenn Close den gewinnen wird, weil auch oftmals Hauptdarstellerinnen oder Darsteller Oscars ein Politikum sind und wer mal dran ist, ist in diesem Falle Glenn Close, die sich aber halt, wie gesagt, auch gegen Lady Gaga, A Star Is Born, Oliver Coleman, The Favourite, gegen Melissa McCarthy für Can You Ever Forgive Me oder gegen halt, wie gesagt, die Frau Aparecido von Roma durchsetzen muss. Es gibt, glaube ich, qualitativ andere Favoriten, aber ich geb dir da recht, mein ganzes Geld
auf den Glenn. Wir setzen zusammen auf Glenn Close und es könnte ja auch zu einer Doppelsache kommen, entweder mit Olivia Colman oder mit Lady Gaga, das gab es ja bei den Golden Globes. Und dann der beste Darsteller und da ist also ganz klar der Favorit Christian Bale, der hat schon alles bekommen und er hat zwar schon einen Oscar und man erinnert sich noch an Batman, gerne an Batman, denn das waren wirklich die besseren Superhelden, Superdings-Filme mit allem drum und dran. Die Geschichten waren ja auch von Christopher Nolan gut, das hat er ja auch alles mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, an seiner Klasse als Darsteller ist inzwischen nichts weniger geworden.
Da bin ich anderer Meinung. Mein Favorit ist Rami Malek in der Form, weil er für Bohemian Rhapsody, da wird man das festmachen an der tollen Darstellung des Freddie Mercury. Ich glaube, Christian Bale, das wird nicht reichen mit seiner Wampe. Ich habe jetzt nur die wenigen Szenen aus dem Trailer, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Bradley Cooper scheidet für mich aus.
Willem Dafoe, Außenseiter.
Viggo Mortensen, genau.
Ja, aber Viggo Mortensen, da kann man ja auch sagen, der war ja auch Darsteller bei Herr der Ringe und ähnlichen Geschichten. Er wäre ja eigentlich auch mal reif für irgendwas. Also denn er war ja nie schlecht. Also er hat immer eine gute Auswahl gehabt an Stoffen und Ähnliches. Er hat ja keine Fehlgriffe in seiner Filmbiografie gehabt.
Richtig. Da ist die Variabilität oder die Andersartigkeit, mit denen Christian Bale und Rami Malek hier zu kämpfen hatten, in ihren Filmen nicht so hoch bei Green Book gewesen von Viggo Mortensen. Deshalb scheint für mich Viggo Mortensen aus, Willem Dafoe auch Außenseiterchancen. Bradley Cooper auch, das wird nicht reichen. Der wird wahrscheinlich noch den besten Song bekommen, der Film. Christian Bale und Rami Malek. Für mich ist Rami Malek da leicht vorne.
Werden wir dann ja sehen, wenn die Oscars ausgeteilt werden, wenn die Umschläge geöffnet werden. Dann genau. Beste Nebendarstellerin fängt an wieder mit Amy Adams aus Weiß. Und da ist es jetzt aber umgekehrt. Amy Adams ist genauso reif wie Glenn Close. Mhm. Die hat jetzt auch keine schlechte Auswahl getroffen in den letzten Jahren. Die hat eigentlich keine schlechten Filme gemacht oder überhaupt. Mhm. Was sie gemacht hat, war immer solide und gut bedacht. Mhm. Und sie spielt auch manchmal so die strenge Frau, die strenge Tante oder irgendwas. Aber das gehörte dann auch zur Rolle. Und als Mutter von zwei Kindern ist sie ja ganz anders vielleicht zu Hause. Also dass sie das dann auf der Bühne dann nicht so darstellen muss. Dann als Außenseiterin wieder Marina del Tavira von Roma.
Genau.
Und wahrscheinlich auch Außenseiterchancen.
Ja.
Und könnte höchstens die ganz große Überraschung sein, wenn man die Latinos in Amerika irgendwie bedenken will. Dann Regina King von If Beale Street Could Talk. Das könnte natürlich dann auch gerade hier so mit Black Lives Matter und ähnlichen Geschichten, könnte die wichtig sein. Und dann natürlich ganz wichtig die beiden Damen von The Favourites, die eigentlich also fast die Hauptrollen spielen, wenn man sich den Film mal genau anguckt. Emma Stone, die ja schon bei La La Land dabei war, und dann Rachel Weisz, die auch schon vor 10 Jahren auch schon mal einen Oscar bekommen hat. Mhm. Also dann Mrs. Bond, könnte dann auch noch mal einen zweiten Oscar einstreichen.
Daniel Craig, Ehefrau.
Ja, natürlich, deswegen meinte ich ja Mrs. Bond.
Ach so, okay. Stimmt. Ja, genau.
Und
Ich bin sehr gespannt. Ich habe Beale Street noch nicht gesehen, deshalb kann ich zu Regina King nichts sagen. Amy Adams dementsprechend auch nicht. Ich fand die beiden, Emma Stone, Rachel Weisz in The Favourite, super, super, super. Auch die Marina de Tavira aus Roma, aber wir sind Außenseiterchancen. Wenn es für mich nach Qualität ginge, wäre für mich Rachel Weisz sehr weit vorne. Ich glaube aber, dass die Academy sich für entweder Emma Stone oder Amy Adams entscheiden wird.
Weil es da auch wieder drum geht, die ist einfach dran und die kann man auch mal nicht beiseite lassen. Und die hat sich halt so viel Mühe gegeben, also wirklich keine schlechten Filme gehabt. Also und dann auch irgendwie nie durch dumme Äußerungen oder Alkoholismus oder ähnliche Sachen aufgefallen. Das gibt's bei ihr nicht, dafür hat sie keine Zeit.
Was leider immer ein Kriterium ist, ne? Ja, muss man so sagen, das stimmt.
Ja, wieso? Ja. Ist auch mal ein positives Beispiel. Also da kann man nichts Schlechtes sagen über die Dame und auch von der Qualität her. Dann jetzt der beste Nebendarsteller, wieder Green Book, Mahershala Ali.
Oh ja.
Kann man eigentlich sagen, also fast zwei Hauptrollen wie mit Viggo Mortensen. Also der hat ja aber schon den Oscar für Moonlight bekommen.
Mhm.
Und dann haben wir Adam Driver für Black Clay Clansman. Mhm. Der ist doch eigentlich aus Star Wars und ähnlichen Sachen bekannt. Oder dann hier auch so kleineren Filmen, hier aus der Independent-Ecke. Mhm. Aber er kann ja beides. Independent-Sachen, kleinere Sachen. Und dann Sam Elliott wäre eigentlich reif von A Star is Born. Also alter Schrot und Korn ist immer sehr undeutlich, weil er also irgendwie aus Mittelwesten oder so kommt und man immer genau hinhören muss, wenn Sam Elliott irgendwas ausspricht, denn es ist sehr undeutlich und man hört ja irgendwie Whisky und Rauchen und sowas hört man aus der Stimme raus oder selbst wenn das nicht tut, aber wenigstens so klingt das dann und der war eigentlich auch in Nebenrollen nie schlecht.
Das nicht, aber der hat einfach zu wenig Spielzeit, glaube ich. Also im Vergleich zu den anderen Darstellern, für mich ist es relativ klar, dass es Mahershala Ali wird für Green Book, weil er einfach weinen, lachen, weil er kotzen, weil er verprügelt wird, weil er in der Gefängniszelle sitzt, weil er irgendwie tolle Anzüge anhaben darf. Da ist irgendwie alles dabei, ne?
Bei der Leistung, genau. Oder natürlich, dann haben wir noch im Mix Richard E. Grant für Can You Ever Forgive Me, aber die können froh sein, dass sie dabei sind.
Glaube ich auch.
Und dann natürlich hier Sam Rockwell, der vergangenes Jahr schon für Three Billboards und sonst was da, wo er sich da durchgeschimpft hat oder da Prügel einstecken musste, weil er da ja den nicht so positiven Polizisten dargestellt hat, aber trotzdem, man hatte Sympathien für ihn.
Ja.
Und jetzt genauso was als als Dick Cheney, als er spielt ja den George W. Bush, während Christian Bale den Dick Cheney spielt.
Genau.
Dann hier zu den Preisen, die eigentlich dann quer zum Regisseur, nämlich das sind meistens so Trostpreise, wer jetzt also in der einen Kategorie vielleicht nichts bekommt, dass man dann den trotzdem bedenkt, also das originale Drehbuch. Mhm. The Favorite, First Reformed mit Paul Schrader. Mhm. Ich weiß nicht, hat der schon Oscar, sonst wäre der dran.
Glaube ich nicht.
Dann Green Book. Dann Roma, wieder Alfonso Cuarón, aber der ist schon in anderen Kategorien, also der ist gut bedacht. Und dann natürlich, sollte Adam McKay kein bester Regisseur werden, dann kann man ihm noch immer den Drehbuch-Oscar geben und der wird auch zufrieden sein. Und dann haben wir...
Kurze Frage, Favorit in der Kategorie?
Würde ich sagen, Adam McKay für Weiß.
Ja.
Und dann Paul Schrader, weil er irgendwie auch mal dran ist.
Ja, ich bin tatsächlich auch wieder bei Green Book, weil Green Book auch so hervorragend geschrieben ist. Es gibt so unfassbar tolle Dialoge in dem Film, was, finde ich, auch ein gutes Drehbuch ausmacht. Vielleicht, glaube ich, das Trio ist es, ne? Mit Peter Farrelly, den man Dumm und Dümmer übrigens, ne? Der hat früher Komödien gemacht und der hat jetzt irgendwie so ein Drehbuch vorgelegt, was wirklich sagenhaft ist.
Was jetzt nicht Dumm und Dümmer ist, also eher das Gegenteil, sondern klug und klüger.
Richtig war, genau. Umso größere Überraschung. Green Book, Favorite, Roma, First Reformed und Weiß. Also puh, schwer, aber Adam McKay und Green Book, also Nick Vallelonga. Die Favoriten für mich.
Weil einfach Alfonso Cuarón bei den anderen Sachen schon so viel mitbekommt und da denkt man auch, irgendwann ist auch genug, also der Schrank ist dann schon voll genug und der kann jetzt schon genug zu Hause putzen, die Statuen und irgendwann ist dann auch genug.
Ja.
Dann hier das
adaptierte Drehbuch.
Das adaptierte Drehbuch, also was nicht dann vom Autor selber dann realisiert wurde oder dann mit dem Regisseur gemacht wurde, sondern von einem Buch oder einer anderen Vorlage. Stars Born war ja auch schon ein Remake, hat es ja schon dreimal gegeben.
Genau.
Aber das dann auch hier, kann man zum Beispiel denken hier Bradley Cooper, weil der ja jetzt bei den anderen Preisen wahrscheinlich nicht dazukommen wird, kann man noch immer sagen, hier hat er trotzdem gut gemacht und die anderen beiden nehmen dann den Preis auch noch mit.
Ja.
Dann The Ballad of Buster Scruggs von Joel und Ethan Coen ist ein, ich weiß nicht, Netflix, Amazon, irgend sowas.
Genau, es ist schön, ich habe es letztens gesehen, es ist eine Kurzgeschichte. Es werden Kurzgeschichten in der Western, also Western-Kurzgeschichten erzählt, die sehr, sehr, sehr böse sind. Sehr witzig, auch weil Joel und Ethan Coen nun mal echt hervorragende Filmemacher sind. Mhm. Außenseiterchancen.
Blackjack Clansman genauso Außenseiterchancen.
Würde ich auch sagen.
Oder man kann natürlich sagen, will man Spike Lee trotzdem noch bedenken, dann nicht mehr mit irgendeinem Hauptpreis, sondern da gibt man ihm irgend so ein Drehbuchding und dann kann man sagen, so, jetzt sind seine Tränen getrocknet, seine Wut ein bisschen gestillt. Genau. Er hat ja auch schon einen Ehren-Oscar bekommen vor 2 Jahren. Und dann genauso hier If Beale Street Could Talk von Barry Jenkins. Das war ja schon Moonlight.
Ja.
Ist er ja auch schon da gewesen. Und dann hier Can You Ever Forgive Me ist eigentlich eine Sache zum Feld auffüllen, wo man sagen kann, ihr könnt jetzt mehr Gehalt fordern, irgendwie ein bisschen mehr, weil ihr jetzt auch bei den Oscars dabei wart.
Und da bin ich, obwohl ich es noch nicht gesehen habe, ich glaube, Barry Jenkins wird den nach Hause nehmen, weil Beale Street muss ein toller Film sein, was ich so in den Vorabkritiken lese.
Da kann ich echt nichts zu sagen, weil das kommt bei uns noch, wenn der Oscar lange gewesen ist und da müssen wir drauf warten.
Ja.
Wir sind nicht im TMZ, sondern in Amerika. Dann jetzt der beste Song, All the Stars, aus dem Song von Black Panther mit Kendrick Lamar. Mhm. Dann haben wir da
Shallow, A Star is Born.
I'll Fight von Ruth Bader Ginsburg.
Ja.
Diane Vaughan war schon oft genug dann hier von Mary Poppins.
Ja.
Return to the Place Where Lost Things Go.
Genau.
Aber da möchte ich wetten, dass der Favorit, also Shallow von A Star is Born.
Ich auch.
Das sind also wieder Lady Gaga und
Bradley Cooper.
Nein, Bradley Cooper hat nur mitgesungen, hat aber nicht geschrieben, aber Lady Gaga könnte man damit bedenken, weil sie ja bei den Credits dabei ist und nur der Bradley Cooper, das war dann das Nebenprodukt, dass sie also überall mit dem Album Nummer 1 waren und die Single sogar in England.
Richtig. Ja, für mich ganz weit ab großer Favorit.
Ja, und dann natürlich die anderen Sachen hier von der Song von Ballad of Buster Scruggs und dann hier, das ist eigentlich alles nur Feldauffüllung.
Ja, genau.
So, Animated Feature. Wir machen jetzt ein bisschen schneller. Also, bester Animationsfilm. Incredibles 2, ganz kurz. Dann hier Isle of Dogs wäre eigentlich mein Favorit, weil Wes Anderson einfach dran ist, obwohl da natürlich hier sowas kommen kann wie Incredible 2 oder, was ich ganz komisch fand, dass jetzt also da in irgendeiner Kategorie dann irgendwo dann Ralph Breaks the Internet.
Ja.
Was ich eigentlich total ärgerlich finde, weil es eigentlich eine Dauerwerbesendung ist. Also wo dann beim Etat steht 150 Millionen, wo man aber mindestens 50 Millionen abziehen muss, weil dann irgendwelche Werbung dafür die bezahlt wurde. und der Film hat trotzdem 200 Millionen allein schon in Amerika eingespielt, weil ich schon eine Frechheit finde.
Ja, für mich ist immer so ein Kriterium dafür, in wie vielen Sätzen lässt sich so ein Film nacherzählen. Ich meine, Ralf Reichs ist zwei Figuren, die durch ein Kabel ins Internet kommen und dann diverse Portale ansurfen. Das war's. Und deshalb für mich raus, Mirai, nicht gesehen, Isle of Dogs, hervorragender Film, tolle Qualität, sehr witzig, sehr berührend auch, aber natürlich absolut gegen Die Unglaublichen 2 keine Chance, weil Die Unglaublichen 2 ist de facto ein fantastischer Film.
Punkt. Oder jetzt auch Spider-Man, der hat auch schon was gewonnen und der ist auch wirklich total überraschend für einen Spider-Man-Film und der ging also unheimlich ab und da konnte dann mal wieder Wes Anderson der gelackmeierte Dritte sein, obwohl er wirklich immer solide Filme abliefert, aber immer zur falschen Zeit am falschen Ort und wo er eigentlich den Preis hätte kriegen sollen, das war ja die Berlinale, nur da hat ihn dann Tong Tykwer dann für irgendeinen unwichtigen Film dann seinen verdienten Bären da.
Stimmt.
So, dann Soundmix, das machen wir jetzt ein bisschen schneller, diese Kategorien. Soundmix, Black Panther, was heißt hier First Man, die Sache da mit den Raumfahrern, Roma und A Star is Born.
Ja.
Da kann man eigentlich nichts zu sagen, genauso dann hier Soundschnitt, Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet, da ist dann eigentlich hier A Quiet Place interessant, weil das jetzt also für einen Horrorfilm, der war ja auch schon bei anderen Filmpreisen, also der hat nun wirklich auch mal was gewagt.
Ja, aber gewagt in der Form von Reduzierung. Ne? Ich glaube, dass bei weitem Favorit Aufbruch zum Mond First Man sein. Du musst dir vorstellen, wie man eine Raumkapsel, von der man nicht weiß, wie diese klingt, choreografieren muss. Ne?
Das ist sowieso, ich habe den Film ja jetzt mehrmals gesehen und der Soundtrack bleibt wirklich also mindestens einen Tag noch hängen, weil da irgendwie was, dieser Soundteppich da drumherum, das passt einfach.
Deshalb wird er den auch gewinnen, den Oscar, bin ich mir sehr sicher.
So, Production Design, also hier die ganzen Sachen so für die Verpackung. Black Panther, Favorite, First Man, Mary Poppins Returns und Roma.
Ja, für mich ganz, ganz eindeutiger Favorit, Mary Poppins. Ich meine, der Film ist einfach großartig ausgestattet im Design. Das ist das London, der, keine Ahnung, Schlag mich tot, Jahre nacherzählt. Da kommt eine Dame vom Himmel geflogen, die halt einen Schirm in der Hand hat. Ich meine, das müssen sie erstmal choreografieren.
Außer ein paar amerikanischen Darstellern. Es ist ja auch eigentlich ein englischer Film und man sieht auch, wie die Briten sich da richtig ins Zeug gelegt haben für Disney und da richtig also ein 1A-Produkt für die abgelegt haben, dass also keiner sagen kann, also die Briten können es nicht.
Richtig, ja. Und der wird leider, obwohl es ein toller Film ist, so ein bisschen wie diesen Rand-Oscars abgespiesen, glaube ich. Ne?
Leider, obwohl da natürlich ein Heidenarbeit, also die Leute, also die rödeln wirklich und da kann man sagen, also wenn man da eine Trophäe bekommt, da hast du aber auch was für getan.
Ja, stimmt.
Genauso jetzt hier Visual Effects, Avengers, Christopher Robin, wieder First Man, Ready Player One und Solo, A Star Wars Story.
Ja.
Also
ich würde ein Solo geben, Star Wars Story, obwohl es ein schlechter Film ist. Aber ich glaube, die Visual Effects waren ganz gut, wenn ich mich so erinnere. Mhm. Visual Effects sonst haben wir noch. Leider ist Ready Player One nicht nominiert, oder?
Jawohl, ist nominiert. Und da muss man auch sagen, also wie Steven Spielberg das hat verpacken lassen.
Oh ja, stimmt.
Also der war zwar von der Story ein bisschen flach, aber die Verpackung war 1A. Und überhaupt, also wie die Spannung gehalten wurde und alles. Also ohne jetzt, dass das jetzt irgendwelche Effekte waren, wo man sagen musste, oh, das haben wir jetzt schon 5-mal gehabt oder so ähnlich. Sondern es war wirklich zum Beispiel so eine Passage, wo dann da 7 Minuten New Order mit Blue Monday läuft und deswegen könnte der dann das kriegen.
Glaube ich auch.
Bester Filmschnitt, Black Clay Clansman, Bohemian Rhapsody, Favorites, Green Book und Vice. Und da ist eigentlich der Favorit Favorite, das ist vielleicht jemand, den man gar nicht so auf der Rechnung hat. Außenseiterchancen, dass auch mal ein Nicht-Amerikaner dann berücksichtigt wird und wo man dann sagen kann, wir wollen die Leute auch mal ein bisschen ermutigen, dass man was gewagt hat. Also, denn man muss ja das Ganze ja auch mal richtig zusammenschneiden und
absolut wichtig. Deshalb, das ist für mich auch ein wichtiges Kriterium, nach dem ich für so Filme oder Qualität der Filme bemesse. Für mich ist deshalb der Favorit Green Book, weil ich genau das sehe, auch dass es eine durchgängige Geschichte gibt, auch wenn sich der Ort ändert. Das ist nicht ein knallhartes harten Schnitt gibt, in dem man, wo bin ich jetzt auf einmal gelandet, so, ne? Sondern richtig schön Schritt für Schritt nacherzählt. Mhm. Bohemian Rhapsody fällt so ein bisschen raus, weil ich den Schnitt da so ein bisschen
hakelig finde. Ja, das ist ja ein Jukebox-Movie, wo man dann sagen kann, dass genau. Die Songs irgendwie aneinander geklappt, das ist für alles ganz gut, aber vielleicht bester Jukebox-Film des Jahres, aber ja. In dieser Kategorie, dann haben wir dann noch den den animierten Kurzfilm und da ist also Sachen, die wir nicht kennen. Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step und Weekends.
Ja, ganz wichtig, die animierten Kurzfilme und auch realen Kurzfilme werden jedes Mal immer kurz nach Oscars im Cinema gezeigt, an der Warndorfer Straße, im Nachbarcafé. Eine dringende Empfehlung, wer die einfach mal sehen möchte, alle ab ins Cinema nach der Oscarverleihung.
Und dass man die nicht im Fernsehen irgendwie nachts um 11 oder so in irgendeinem Spartenprogramm oder so dann mitnehmen muss oder irgendwo, genau. Wo man sie erstmal lange suchen muss, sondern da hat man sie dann und kann dann die dann auch noch mit anderen dann nachher diskutieren.
Ja, genau.
Wer denn jetzt dann das Talent ist für die etwas längere Vorstellung, wo man dann sagen kann, nicht mehr Best Short Film, sondern Best Feature Film.
Ja, genau.
Dann hier Best Live Action Short. Mhm. Detainment, Favre, Marguerite, Mother und Skin, auch irgendwelche Sachen.
Nichts gesehen davon.
Dann hier Best Documentary Short.
Ja.
Black Sheep, Endgame, Lifeboat, A Night at the Garden und sonst die anderen Sachen, die kennen wir
leider
einfach
nicht.
Und die werden einfach zu wenig irgendwie berücksichtigt, dass wir jetzt uns hier ein Urteil erlauben könnten.
Genau.
Dann jetzt hier noch zu der Musik.
Mhm.
Also Score, also jetzt hier die Filmmusik mit Dirigenten oder mit Komponisten, also ohne Songs.
Ja.
Nämlich Black Panther, Black Clay Clansman, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs und Mary Poppins.
Ja.
Und das, glaube ich, Mary Poppins dann der ganz große Favorit, weil das einfach, also der Film war Zucker von Anfang bis Ende. Also was das so betraf, also man ging sowas von glücklich raus, obwohl die Geschichte manchmal auch ein bisschen kritisch war, aber das ist eine andere.
Ja, die bekanntesten Leute sind aber Alexander Desplat für Isle of Dogs, ne, die Filmmusik gemacht hat. Ein unfassbar toller Komponist, wie ich auch finde. Ich fand die Musik tatsächlich auch von Black Panther ziemlich toll, von dem Ludwig Göransson, glaube ich, in Schweden, meine ich.
Mhm.
Beale Street noch nicht gesehen, wie gesagt, kann ich nichts zu sagen. Aber tatsächlich, ich hoffe mal sehr, dass Mary Poppins die beste Filmmusik gewinnt, weil der wird an sich als Favorit in allen Kategorien leer ausgehen. Ich hoffe mal, dass er für die Filmmusik gewinnt.
Das war dann genauso wie 2000, als nämlich als American Beauty alle fünf wichtigsten Preise, aber The Matrix, Matrix
hat, für Effekte, ne?
Hat alle vier Technikpreise bekommen und das war dann überhaupt seine Kategorie, wo man dann sagen konnte, wow, hat sich durchgesetzt und kam dann ja auch noch was danach.
Stimmt.
Dann die Dokumentation Feature hatten wir ja auch vorhin schon.
Großer Favorit mit riesen Abstand wird RGB, ne? Die Ginsburg,
Ruth Bader Ginsburg
Biografie Dokumentation sein, genau.
Die ist der Favorit, weil das ist auch wegen der Aktualität jetzt dran, damit man dann sagen kann, hier Trump, da kann dann so eine Michael Moore-Rede, kann dann da jemand hier, können dann Betsy West und Julie Cohen halten, wenn sie dazu fähig sind und dann da Donald 2 Minuten richtig was Saures in den Mund geben.
Was dann herausgepiepst
wird. Ja, stimmt. Nein, so unhöflich werden die Damen dann auch nicht sein.
Mhm.
Dann hier Best Make-up und wir haben es bald geschafft, Best Make-up und Hairstyling, Border, Mary Queen of Scots und Wise.
Mhm.
Und das, glaube ich, der Favorit hier, Mary Queen of Scots, denn die Damen da so einzupacken und das alles. Cool, also hier ist Saoirse Ronan und dann, wie hieß die andere nochmal?
Margot Robbie.
Margot Robbie, die eigentlich auch reif wäre jetzt, wo dann jetzt allerdings dann Glenn Close
gewinnen wird, genau.
Glenn Close davor kommt, also wieder verpasst, obwohl wirklich, die hat sich den Arsch aufgearbeitet. Aber es ist dann im Schicksal, dann kriegt sie eben BAFTA.
Das stimmt.
Und, aber wirklich, bei so einem Film ist dann wirklich, da fehlt hier eigentlich auch noch hier The Favorite bei den Kostümschinken, denn der hätte das auch locker geschafft. So, beste Kostüme.
Mm.
The Ballad of Buster Scruggs.
Mhm.
Die hat auch schon was bekommen im Zusammenhang mit Joel und Ethan Coen Film.
Ja, ist es die typische Ausstatterin da?
Ja, dann Black Panther, dann The Favorite, die ist doppelt, nämlich die kriegt es entweder für The Favorite oder für Mary Poppins, also Sandy Powell kriegt für einen von den beiden was, das spielt eigentlich keine Rolle.
Hauptsache sie ist es, glaube ich auch.
Ja. Was dann da in der Erfolgsliste dann steht, weil die Amerikaner dann ja auch noch immer Aufstellung machen, welcher Film wie viel bekommen hat.
Ja, Mary Poppins, mein Favorit.
Ja.
Ja.
Und dann jetzt noch die Kamera, was wir jetzt auch nochmal besprechen müssen. The Favorite, Robbie Ryan, Never Look Away, also Werk ohne Autor von Caleb Deschanel.
Mhm.
Ein amerikanischer Kameramann in einem deutschen Film und nicht wie Weiland Michael Ballhaus, ein deutscher Kameramann in einem amerikanischen Film mit Martin Scorsese.
Mhm.
Dann Roma, Alfonso Cuarón, da ging also der Chef selber an die Kamera.
Mhm.
A Star is Born, Matti Libatic und dann Cold War, Lukas Zal. Mhm. Also ich glaube, jeder von denen, die hätten es verdient, weil ja, das ist nun wirklich eine Kategorie, wo man sagen kann, die geben sich wirklich Mühe, dann wer so weit gekommen ist.
Nee, aber ich messe das so ein bisschen daran, wer hat eine neue Idee, ne, mal wieder umgesetzt. Wer hat mal wie bei Matrix die Kamera durch die Personen sausen lassen oder David Fincher damals die Kamera durch die Leitung, die Wasserleitung oder so. Cuaron ist ein sehr persönliches Ding, deshalb hat er es selber gemacht, wollte es selber erzählen, aber er ist nun mal, ist schön, nett erzählt, aber nicht innovativ. Lukas Zal, Cold War, ja, nee, Außenseiterchancen. Matthew Libatic für A Star is Born hat zwar schöne emotionale und diese Zweierbeziehung schön einfangen können. Für mich Riesenfavorit Robbie Ryan, weil ich mit diesem Froschauge da permanent durch diese alten Schlossgemächer fährt. Das sieht fantastisch aus. Werk ohne Autor, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Wenn der gewinnt, dann wandere ich aus. Keine Ahnung. Aber der wird es hoffentlich nicht, obwohl es tatsächlich zwei, drei gute Bilder gibt.
Also ich bin für The Favorite, weil das nun wirklich auch eine Perspektive ist. Und ich war jetzt mehrmals in dem Film drin. Mhm. In der englischen Originalfassung. Mhm. Und die Hütte war immer voll. Mhm. Und auch gerade viele junge Leute. Und wirklich die Perspektiven. Und die haben sich auch wirklich darauf eingelassen.
Ja.
Weil das nun wirklich, also das ist kein Superheldenfilm, das ist kein Melodram, das ist kein Beziehungsfilm.
Nee, die sehen alle nicht toll aus.
Diese üblichen Sachen, sondern die haben sich wirklich mal darauf eingelassen. 2 Stunden. Boah, es ist mal was total anderes. Und dann ist, wie damals die Intrigen gingen, die waren zwar schick angekleidet, aber waren genauso fies wie die Intrigen, die heute in irgendwelchen Sitcoms oder sonst wo abgeliefert werden.
Ja.
Nur, dass dann natürlich alles entsprechend verpackt und erzählt.
Ja, vor allen Dingen auch man, immer wenn man so an Kostümschinken denkt, denkt man immer so, wow, es sieht alles so toll aus, die haben alle so tolle Kleider an, die Musik ist immer super, die sind total gestylt. So, und dann fährt man so eine Kamera halt in die untere Etage da in die Küchen da rein, ne? Oder in die Bedienstetenzimmer.
Ja.
So, dann liegen die da alle irgendwie halbnackt zusammengefercht auf diesen Holzetagen. Und dann muss man sich mal sagen, echt, war das früher wirklich so? Ne? Und der Film erzählt das.
Ja, ist und wahr, vor ne? allen Dingen, ja, da gibt es ja auch folgende Referenzfilme. Ich hatte ja schon angetextet, der Kontrakt des Zeichners, ja, wegen der Erzählung.
Ja.
Dann Barry Lyndon, es gibt so Szenen, wo Räume nur mit Kerzen.
Richtig.
Das ist eine Idee von
Kubrick.
Wo damals Kubrick, ja, bei, ja, bei Stanley Kubrick, bei, ja, Barry Lyndon.
Genau.
Es hat furchtbar Ärger gegeben, weil das furchtbar lange gedauert hat. Da haben die also eine Woche wegen 3 Minuten Film oder sowas da gebraucht.
Ja,
weil das damals noch nicht so leicht abzufilmen war.
Ja, stimmt.
Damals war es auch so dreckig. Nur fehlt jetzt Scarlett Johansson, aber die sagte dann, ich bin nicht eine von denen, sondern das können dann andere machen.
Ja, Scarlett Johansson sieht ungefragt gut aus, na klar. Und wenn sie oft auch, selbst wenn sie in so einer Hütte sitzt und da Modell stehen muss, ne, oder liegen oder wie auch immer.
Ja.
Aber ist hier, weil man so überrascht wird, finde ich immer. Also man hat tatsächlich genau diese Schlossatmosphäre. Es geht um eine Königin, die völlig neben der Spur ist. Ja. So, und dann hat sie halt ein paar Gespielin. So, und dann sieht man die mal kotzen an der Seite. So, und dann ist,
man sieht alle einmal kotzen.
Genau, man reißt dann der Kameramann irgendwie sein Froschauge auf. Ne.
Ja.
Und dann denkst du, ey, sag mal, haben sie noch alle? So, ja.
Nee, und das finde ich super. Und vor allen Dingen, selbst wenn es hässlich ist,
ja,
und da sind ja eigentlich die Männer, weil die ja mehr Perücken und sonst was haben, also richtig, als die Frauen.
Die auch teilweise schief sitzen. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, genau.
Ist ja alles gewollt und ja. Aber das gibt dem Film eine Qualität, die man gerade hier mit der Kamera und sowas hat. Also ich glaube, der Mann muss sich besonders Mühe geben und wenn der den Preis dafür kriegen würde, also der würde dann echt sagen, hier, wow,
ja,
verdient und die Arbeit hat sich gelohnt. Und
ich auch.
Und der muss dann hoffentlich nicht, weil er dann dafür mehr Geld bekommt, in irgendwelchen Blockbuster-Filmen unterfordert werden oder sowas, weil es dann zwar viel Geld gibt, aber dann nicht so eine Herausforderung wie The Favorite.
Erstmal kriegt er die Chance überhaupt, ne? Weil ich meine, auch Kameramänner sind ja keine Millionäre, ne? Darf man nicht vergessen. Und wenn man da besondere Ideen hat, gerade wenn man es darf vom Regisseur aus, Hut ab davor. Also ich wünsche es ihm auch. Robbie Ryan, nicht vergessen.
Ja, also der wird sicherlich nicht arbeitslos werden in nächster Zeit. Also
hoffe ich auch nicht.
Überhaupt die Leute, die jetzt hier so genannt wurden, also da werden also viele Leute nicht von der kommenden Konjunkturabschwung in Amerika da irgendwie leiden müssen.
Stimmt. Jetzt haben wir wirklich alle wichtigen Kategorien, glaube ich, besprochen und wir haben deutlich herausgeschält, dass es deutliche Favoriten bei uns gibt.
Ja, ich habe hier nochmal eine Liste mit den Besten, also sozusagen, was also die Zahl angeht, jetzt nicht die Qualität oder sonst was.
Mhm.
The Favorite und Roma, 10 Nominierungen. Star is Born, 8 Nominierungen. Black Panther, 7.
Mhm.
Black Clay Clansman, 6.
Mhm.
Bohemian Rhapsody und Green Book, 5.
Mhm.
Also da kann man dann sagen, also das Feld ist gut aufgeteilt und da könnte eigentlich jeder auch das bekommen, also dass dann auch die wichtigsten Leute dann eine kleine Trophäe mit nach Hause nehmen können.
Glaube ich auch, das ist auch ein Sonderjahrgang haben wir dieses Jahr, weil es zum viele, viele Favoriten gibt, ne, für die bestimmten wichtigen Preise. Also nicht so wie in den Vorjahren auch, dass es mal ganz klar ist, welcher Film was abräumt. Also die 14 oder 12 Nominierungen und Oscars für einen Film wird es nicht mehr geben.
Also Herr der Ringe und sowas und,
genau, ne?
Und ähnliche Geschichten. Der dann
Titanic.
Der dann ja auch so und so viel abgeräumt hat. Ich glaube, der dann sogar Gone with the Wind, also vom Winde verweht, dann übertroffen hat.
Genau.
Das wird es dann erstmal nicht geben.
Genau. Mein Favorit ist ganz klar, ich bin für Favorite, dem wünsche ich das sehr, weil er 10 Nominierungen hat, er wird nicht alle gewinnen. Roma wird, glaube ich, halt ein bisschen zurückfallen, weil die Academy sich woanders entscheidet. Ich glaube tatsächlich, dass Green Book die Überraschung wird mit den 5 Nominierungen. Ich glaub,
Green Book und Glenn Close, die kann man wirklich einplanen, wo man sagen kann, also hier, damit sie sich neben Meryl Streep stellen kann und sagen kann, ich habe auch so ein Ding, aber ich habe auch noch ein paar Emmys und ein paar Tonys,
genau,
weil sie ja am Broadway da besser abgeschnitten hat, also da richtig da jahrelang Preise mitgenommen hat und die wirklich gezeigt hat, was er auf der Bühne kann. Also da muss man ja was können, wenn man solche Preise mitnimmt, also dass da was rüberkommt.
Genau. Und dann Bradley Cooper und Lady Gaga dürfen ihren Song performen und sonst gehen sonst leer aus, glaube ich.
Ja, okay. Also wir haben jetzt die Leute genug beraten, dass man jetzt ins Wettbüro gehen kann und vorhersagen, sondern da kannst du natürlich auch die eine oder andere Überraschung sagen können, wo wir dann sagen können, wow, hätten wir nicht mit gerechnet oder schade, diesmal wieder nicht geklappt.
Schlussendlich, es ist diesmal sehr, sehr spannend.
Okay. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Oscar-Nacht, auch wie wir sicherlich auch, werden das verfolgen. Und bis zum nächsten Mal.